Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 13. Dezember 2024. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein, ich bin Chefreporterin im Hauptstadtbüro des Stern und ich bin wie immer an dieser Stelle verbunden mit Christian Mölling, Experte für Sicherheitspolitik und Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann Stiftung. Einen schönen guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Herr Mölling, lassen Sie uns kurz einen Blick nach Syrien werfen. Es ist ja jetzt 5 Tage her, dass dort das Assad-Regime gestürzt wurde. Assad selbst ist mit seiner Familie nach Moskau geflohen. Man weiß noch gar nicht, wohin die Reise geht unter dem neuen Regime. Aber es gibt sozusagen erste Hinweise. Der neue Justizminister Syriens, Shadi Al-Waisi, hat angekündigt, dass er Frauen aus Richterämtern entfernen wird. Und es gibt auch das Gerücht, dass er die Scharia wieder einführen will. Wird in Europa aus Erleichterung über den Sturz von Assad das neue Regime zu sehr idealisiert?
Nee, das glaube ich nicht. Also mein Wissensstand ist erstens, dass bislang noch Gerüchte tatsächlich beides sind. Sowohl, dass Frauen nicht mehr im Richterinnenamt zugelassen werden sollen, als auch, dass die Scharia wieder eingeführt wird. Beziehungsweise, ich hatte da jetzt sozusagen eher die Nahost-Experten gelesen, die sagten, naja, im Privatrecht gilt das halt schon. Das ist, glaube ich, ein Hinweis, dass man differenziert drauf gucken muss. Gleichzeitig muss man aber auch nicht sagen, na, dann wird ja schon alles gut sein. Weder wenn es ein Gerücht ist, als wenn es im Privatrecht ist. Weil in unserem westlich-europäischen Verständnis ist privat, und das mag was ganz anderes sein, wenn sie sozusagen eine Rechtslehre haben, die so stark auch mit einer Religionslehre verbunden ist möglicherweise. Aber so versuche ich mich im Grunde genommen rauszuziehen, um nicht sagen zu müssen, es ist das eine oder das andere. Ich glaube aber, dass sich die europäischen Staaten tatsächlich keine Illusionen machen. Ich glaube, es ist einfach klar, dass der Fall von Assad bedeutet, dass es eine Chance gibt und jetzt kommt es darauf an, diese Chance richtig zu nutzen, dass man aber nicht davon ausgehen darf, dass als erstes sozusagen da eine große Demokratie mit Teilhabe von allen auf individueller Ebene entsteht, sondern wenn es erreicht wird, dass in Syrien Macht geteilt wird, sodass alle Gruppen daran einigermaßen teilnehmen können. Ich glaube, dann ist schon enorm viel erreicht. Ich glaube, wir müssen auch aus unserer Vergangenheit lernen, dass die Ansprüche, die wir an sich transformierende Staaten haben, dass wir die oft viel zu hoch gelegt haben. Und dass wir dann teilweise auch glaubten, wir könnten einfach gehen, wenn die ersten Wahlen abgehalten worden sind, als Ausdruck von Stabilität. Das war aber nie so.
Also diese westliche Hybris, dass wenn es da zu einem Umsturz kommt, man dann auch gleich immer die westlichen Werte und die Demokratie exportieren kann. Ich glaube, da sind inzwischen alle ein bisschen draus aufgewacht. Aber natürlich bleibt es trotzdem eine Gratwanderung zwischen auf der einen Seite jetzt Beziehungen zum neuen Regime aufbauen und zum anderen aber natürlich nicht den Aufbau eines Kalifats zu unterstützen. Sehen Sie da irgendeine rote Linie?
Es gibt sicherlich ganz viele rote Linien. Mal gucken, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Ich glaube, dass es wichtig ist, einfach sich die realistischen Optionen, was kann denn überhaupt passieren, vor Augen zu führen und nicht die, was wünschen wir denn uns eigentlich, wie es sein soll. Ich glaube, so rum ist es besser anzufangen. Wenn wir uns gucken, das letzte politische Involvement Deutschlands in Syrien war, das klingelt mir wirklich noch im Ohr, war der deutsche Außenminister Heiko Maas, der beide Seiten oder alle Seiten zur Zurückhaltung aufrief. Also im Grunde genommen auch nur die deutsche Politik versuchte, auf alle anderen zu übertragen und uns damit komplett aus dem Spiel genommen hat. Das Ergebnis war, dass die Neuordnung auch in Syrien durch andere Spieler, insbesondere auch Erdogan und abgelaufen ist und wir nichts damit zu tun hatten. Das hat uns damals, glaube ich, in den Kram gepasst. Ich glaube, die Frage ist jetzt, was wollen wir erreichen und auch was können wir erreichen? Denn die Abwesenheit deutscher und europäischer Politik und Engagement sozusagen on the ground in Syrien bedeutet auch, dass alle anderen im Grunde genommen, die sich da engagiert haben, inklusive der Russen, die jetzt erstmal einen schlechten Stand haben, viel mehr Einfluss haben, weil sie die Verbindungen haben und weil sie möglicherweise auch wissen, was sie wollen und was möglich ist.
Sie sprechen es gerade an mit den Russen, das ist ja ganz interessant. Also der Sturz von Assad wurde ja erstmal als Schwächung von Russland interpretiert. Und jetzt berichtet aber Bloomberg, dass Russland offenbar kurz vor einem Deal mit dem neuen syrischen Regime steht, dass es seine zwei militärischen Stützpunkte behalten kann. Unter anderem ist ja der Marinestützpunkt Tartus besonders wichtig für Russland, weil es der einzige direkte Zugang zum Mittelmeer ist. Haben wir vielleicht da auch ein bisschen daneben gelegen mit der Hoffnung, dass es Russland schwächen könnte?
Nein, ich glaube, wir sind gerade in einem Raum, der voll ist mit Möglichkeiten und ganz wenigen Gewissheiten aber. Ne? Die Möglichkeit, wenn der Stützpunkt wegfällt für Russland, dass das die russische Einflussmöglichkeiten Richtung Afrika schwächt, der ist offensichtlich. Passiert das? Wissen wir nicht. Und weil das aber so wichtig ist für Russland, setzen die natürlich jetzt gerade auch alles in Bewegung, um den Hafen zu halten und um den Flughafen zu halten, weil beides einfach ganz wichtige Knotenpunkte sind und sie haben keine Alternative dazu. Dann müssen sie ihre ganze Politik umstellen und das wollen sie natürlich vermeiden. Dazu kommt auch, dass die Russen eben, weil sie schon lange in der Region sind und auch mit Syrien lange verbandelt sind, das ist ja nicht nur mit dem jetzigen Assad-Regime, sondern auch schon mit dem Vater, da gibt es eine ganz lange, auch sehr, wenn man das so beschreiben darf, innige Beziehung zwischen Russland, vorher der Sowjetunion und dem Assad-Regime, offensichtlich viel tiefer als mit vielen anderen Ländern. Das heißt, da gibt es auch lange Verbindungen, nicht nur zur Regierung oder zum Regime, sondern auch zu allen anderen Spielern, die da sind, weil man natürlich, und ich glaube, da ist Russland einfach geübter als wir, versucht, sich einfach durchzulavieren und weiß, wie man mit solchen schwierigen Lagen umgehen muss. Und man ist bereit, da einfach auch Risiken einzugehen. Das gehört ja für Russland einfach, das sehen wir in der Ukraine, deutlich mit dazu, dass man bereit ist, Risiken einzugehen. Und das sind wir Deutschen natürlich überhaupt nicht. Wir glauben, wir brauchen immer erstmal eine Regierung, mit der wir sprechen müssen. Mhm. Stimmt nicht ganz. Pistorius spricht jetzt auch mit anderen. Aber im Prinzip ist das sozusagen so die Leitlinie, ne?
Ein weiterer Akteur in der jetzigen Gemengelage ist Israel, natürlich als unmittelbarer Nachbar auch besonders betroffen, auch von der Sicherheitslage in Syrien. Israel hat in den vergangenen Tagen ja massive Angriffe auf Militärstrukturen in Syrien geflogen. Berichten aus dem Land zufolge waren da auch Wohngebiete von betroffen, wobei das natürlich nicht so klar zu trennen ist, weil teilweise eben auch Militärstruktur in Wohngebieten liegt. Was ist da das Kalkül der israelischen Regierung und glauben Sie, dass das so aufgehen wird? Oder ist es da eher gefährlich, da noch eine weitere Front aufzumachen?
Na, ich glaube, eine Front gibt es da ja nicht. Also die syrische Armee ist zusammengebrochen. Offensichtlich war sie ohnehin schwach. Das heißt, da war nichts zu erwarten. Die große Gefahr, die von Syrien ausgeht, sind die Chemiewaffen. Und was Israel gerade macht, ist alle Eventualitäten auszuschließen, nicht darauf zu warten, wer an die Macht kommt und ob der oder diejenige mit den Chemiewaffen besser umgehen kann als Assad, sondern zu sagen, es ist besser, er oder sie hat gar keine. Und es ist, wenn man das so sagen darf, oder so erscheint es zumindest, den Israelis ziemlich egal, ob sie damit Völkerrecht brechen oder sonst irgendwas, weil ihr Vertrauen, glaube ich, auch in die Institutionen sehr erschüttert ist oder realistisch ist, je nachdem, wie man das nehmen will. Und sie sagen, Syrien ist ja jetzt sozusagen nur das jüngste Ereignis seit dem 7. Oktober, seit dem Überfall der Hamas. Und Israel, glaube ich, sieht gerade die Gelegenheit, die Sicherheitsstruktur in der Region komplett neu zu ordnen, weil es selber die Möglichkeiten dazu hat und wartet nicht, bis andere das tun. Und ich fand es symbolisch dafür, es gab einen Artikel, ich glaube, im Spiegel, wo gesagt wurde, das, was Israel macht, ist völkerrechtswidrig, auch mit Blick auf die Vernichtung der Chemiewaffen. Und dann gab es eine Stimme der OPWC, das ist die Organisation, die für die Kontrolle und Vernichtung von Chemiewaffen zuständig ist, die wiederum sagten, ja, wir haben jetzt gerade keinen Zugang, das ist alles ganz schwierig, wir wissen nicht, was da ist und wir müssen uns als Völkerrecht halten. Das heißt im Grunde genommen, sie sind gezwungen darauf zu warten, dass sie irgendwann wieder eine Regierung haben, mit der sie verhandeln können. Und sie wissen nicht, ob die Regierung, was die Regierung dafür verlangt, dass sie die Chemiewaffen rausrückt oder ob sie sagt, ach, eigentlich finden wir die ganz passend in unserem Arsenal. Ne? Also das ist, glaube ich, die neue Realität in der Region, die Israel auch politischen Schaden zufügt. Aber in der Abwägung, glaube ich, sind die Israelis zurzeit sehr klar, dass sie sagen, wir nutzen dieses Fenster, das sich hier aufgetan hat. Und was sozusagen die Kollateralschäden für uns politisch später sind, das sehen wir dann später.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
In Deutschland haben wir ja gerade die Diskussion, ab wann denn die syrischen Flüchtlinge zurückkehren können und zurückkehren sollten. Angesichts all der Unwägbarkeiten, die Sie gerade ja auch sehr anschaulich beschrieben haben, scheint es doch sehr unrealistisch, dass das in den nächsten Monaten bereits geschehen kann. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich glaube, wir haben einfach, das ist auch so, auch das ist eine Form von Kollateralschaden, wenn auch eher im übertragenen Sinne, eines sehr komprimierten Wahlkampfes, in dem das Thema Migration schon lange angezeigt gewesen ist und das Thema wirtschaftliches Wachstum das andere große Thema ist und darauf jetzt, glaube ich, alles projiziert wird. Ich würde das vor dem Hintergrund sehen, ob die Diskussion um syrische Ärzte jetzt sozusagen das Gegengewicht bilden kann, da wäre ich skeptisch. Aber ich hoffe, dass diese unvermeidbare politische Rhetorik, die ja ihre Stilblüten mit sich bringt, dass die Leute in der Bürokratie und in der politischen Bürokratie einen kühlen Kopf bewahren und sagen, naja, wir arbeiten weiter nach Recht und Gesetz. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir überhaupt gar keine sichere Rechtslage. Wir wissen überhaupt gar nicht, wer da an der Macht ist und ob dieser Staat überhaupt existiert. In Wirklichkeit können Sie sogar sagen, es ist zum jetzigen Zeitpunkt eher ein Failing State möglicherweise, weil sie eben keine konsolidierte Macht und politische Struktur in dem Lande haben. Also wie wollen sie dann verantworten, wenn wir auf der anderen Seite darüber diskutieren, dass da möglicherweise ein Scharia-Staat entstehen könnte und die gleichen Leute sagen, aber wir wollen die Syrer abschieben, dann beißen sie sich im Grunde genommen, beißen sich die Argumente ja hier. Ne? Das Schräge ist halt, dass in dieser hitzigen Phase, weil der Wahlkampf einfach so kurz ist, da das kühle Überlegen zum jetzigen Zeitpunkt komplett nicht komplett, aber bei vielen habe ich den Eindruck, oft abgeschaltet ist.
Na, Mitte Februar ist es dann erstmal wieder etwas. Wird sich das die Diskussion wir. Vielleicht wieder etwas entspannen. Lassen Sie uns noch ganz kurz auf eine andere große Diskussion zu sprechen kommen, nämlich über den Einsatz einer internationalen Friedenstruppe in der Ukraine nach dem Ende des Krieges, der, wenn man jetzt bedenkt, dass im Januar Trump auch dann ins Amt eingeführt wird, ja schneller kommen könnte, als wir es bislang vermutet haben. Ist noch völlig unklar, unter welchem Mandat, aber es gibt jetzt erste Berichte, wie diese Friedenstruppe aussehen könnte. Also sie sollte europäisch sein, weil die Amerikaner wohl nicht mitmachen würden. Und sie soll aus 5 Brigaden mit insgesamt rund 40.000 Soldaten bestehen. Also so eine Idee. Mal ganz konkret gefragt, hätte Deutschland überhaupt die Kapazitäten, sich daran zu beteiligen? Also wenn wir jetzt auf die Brigade, die versprochene Brigade für Litauen schauen, die ja bis 2027 einsatzbereit sein soll, knapp 4.800 Bundeswehrangehörige, dann fragt man sich, woher sollten denn die Soldaten und Soldatinnen für so eine Friedenstruppe für die Ukraine herkommen?
Ja, ich glaube, ich würde das umdrehen und sagen, ist es möglich, dass Deutschland sich nicht daran beteiligt? Und was bedeutet das politisch eigentlich? Also wir können nicht auf der einen Seite, hier einen nationalen Diskurs haben über Frieden, Diplomatie und so weiter und so fort. Und dann, wenn es dazu kommt, den Frieden möchte ich hier immer in Anführungsstrichen sozusagen formuliert sehen, uns zurückziehen und sagen, ja sorry, aber die praktische Umsetzung, die können wir leider nicht unterstützen. Das wäre Deutschland, wie es eigentlich in den letzten 30 Jahren immer wieder agiert hat, dass man im Grunde genommen dann, wenn das Risiko kommt, dann verlagern wir das ab. Aber genau das Umgekehrte ist ja eigentlich der Fall. Trump sagt ja, nein, ich trage das Risiko nicht, die Europäer müssen es tragen. Also in Washington brauchen wir nicht anklopfen und dann ist die Frage, können wir unseren europäischen Partnern gegenüber sagen, ja wisst ihr, wir sind schon für den Frieden, aber die Umsetzung des Friedens und die Risiken, die damit einhergehen, die können wir leider nicht tragen, tut uns leid, ihr müsst schon verstehen, unsere Geschichte, dies, das, halte ich für eine Verhandlungsposition, die zum Scheitern verurteilt ist. Sie können das bringen, dann zementieren sie ihre Isolierung in Europa und dass sie nicht mehr ernst genommen werden. Das ist, glaube ich, das Ergebnis. Und dann brauchen sie Zeitenwende auch nie wieder in den Mund nehmen. Also das halte ich für eine äußerst schlechte Startposition in dem Zusammenhang.
Ja, absolut. Aber trotzdem, der realistische Blick ist auch zum Beispiel auf Material und Ausstattung. Woher denn nehmen, wenn ich stehlen? Also was könnte denn Deutschland zur Verfügung stellen in so einem Fall, außer veralteten Tornados für Air Policing oder auch wenn man sich vorstellt, dass deutsche Soldaten sich gegen Drohnen verteidigen müssten, darauf sind sie doch überhaupt nicht vorbereitet.
Nee, genau, da haben wir ganz viele Lücken und zeigt aber auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine, dass man, wenn es sein muss, dass man dann ja möglicherweise doch in der Lage ist, was zu leisten. Zweitens würde man das ja auch nicht alleine machen. Die Ukrainer sind ja in der Lage, entweder die Drohnen selber zur Verfügung zu stellen oder aber das anzuleiten. Das darf man ja nicht vergessen. In dem Augenblick, in dem wir hier sozusagen eine Art von Waffenstillstand hätten, würden die Systeme, die die Ukrainer betreiben, ja weiterhin da sein. Und das wäre auf einmal ein Riesenvorteil, weil wir aufgrund unserer Regeln und unserer, ich weiß gar nicht, wie man es anders bezeichnen soll, Verharren im Friedensmodus es nicht geschafft haben, uns auf diese wesentlichen Bedrohungen einzustellen. Aber dafür gibt es eine Lösung. Das heißt also, auch dieses Argument kann man im Grunde genommen aus der Hand schlagen. Und ich meine, wir haben immer noch nominell gesehen, eine Bundeswehr, die 180.000 Soldaten groß ist. Dies ist der entscheidende Konflikt für unsere Sicherheit in Europa. Ich wüsste nicht, wofür wir jetzt sozusagen alle Soldaten, die wir haben, noch zurückhalten wollen. Natürlich gibt es das Argument, na, das dürfen wir nicht, weil ja, wir haben ja die NATO-Verpflichtungen und so weiter und so fort. Da muss man auch sagen, die NATO-Verpflichtungen haben wir zu einem gewissen Teil ohnehin schon aufgelöst. Und es gibt eine Vereinbarung innerhalb der NATO, das eben nicht mehr zu machen oder nicht notwendigerweise zu machen, weil wir gerade einen akuten Konflikt haben und eben auch genau die Frage ist, ja, welcher Konflikt soll denn jetzt noch kommen, damit wir unsere Pläne eigentlich umstellen. Also ich glaube nicht, dass diese eher friedenszeitliche Argumentation tatsächlich hier verfängt. Und letztendlich muss man sich auch überlegen, wenn wir sagen, ja, wir machen das nicht, das wird ja auch in Washington gehört. Na? Und ich halte es für vorstellbar, aber ich glaube, man muss sich den Rest an politischen Kollateralschaden, den das bedeutet für uns, den muss man sich schon vorstellen. Aber auch für Europa, weil wenn Deutschland nicht mit dabei ist, dann hat Europa insgesamt natürlich den größten Spaltpilz. Und das ist das, was Russland in die Hände spielt.
Also Deutschland darf sich nicht aus dem Spiel nehmen. Eine letzte kurze Frage noch zum Abschluss, die daran auch anschließt. Am Donnerstag hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem polnischen Premierminister Donald Tusk in Warschau getroffen, um die künftige europäische Sicherheitsarchitektur zu besprechen und eben auch besonders mit Blick auf die Ukraine. Und es war wieder auffällig, wer nicht dabei war, Olaf Scholz, wie auch schon ein paar Tage zuvor bei der Wiedereröffnung von Notre Dame, wo ja Donald Trump und Zelensky eingeladen waren und Olaf Scholz eben nicht. Das ist beunruhigend. Verliert da Deutschland gerade den Anschluss in Europa?
Na, ich glaube nicht gerade. Also wenn das, man versucht das jetzt ja so ein bisschen runterzuspielen, so nach dem Motto, ja, auf den beiden einen konnte er nicht eingeladen werden und so. Für die beiden Länder, Frankreich und Polen, muss man sagen, dass die deutschen bilateralen Beziehungen zu den beiden Ländern zurzeit wirklich so schlecht sind wie lange nicht. Und das ist erstaunlich, weil wir ja eigentlich, also hier eine Aufbruchstimmung hatten, als die Peace-Regierung abgewählt worden war. Aber die Enttäuschung in beiden Ländern ist im Grunde genommen unglaublich groß. Und jetzt ist es, glaube ich, egal, in welche Gründe es dafür gibt. In dieser entscheidenden Phase, wir laufen aus meiner Sicht gerade auf die entscheidenden Wochen zu, die sind wirklich historisch. In dem Moment, in dem Trump reinkommt, möglicherweise Entscheidungen in der Ukraine gefällt werden, Ist die deutsche Regierung aus dem Spiel mit Blick auf ihre Handlungsfähigkeit, ihre Finanzierungsfähigkeit und hat sich politisch, atmosphärisch weitgehend isoliert? Und das ist nicht ein Ergebnis der letzten zwei Wochen, sondern das ist ein Pfad, den wir in den letzten Jahren tatsächlich beschritten haben, indem wir immer wieder Partner vor den Kopf gestoßen haben. Das ist eine besondere Situation, ich wollte schon fast sagen, eine besondere Leistung. Es macht einen stutzig, denn wenn wir die Diplomatie schon nicht mal unter denen hinkriegen, die unsere wesentlichen Partner sind, unsere zentralen Partner, mit denen wir auch eine Versöhnungsverpflichtung und eine Integrations- und eine Friedensverpflichtung für Europa haben, ja, wie soll denn dann Verhandlungen mit Putin funktionieren? Also das, ich bin da wirklich konsterniert über die fehlende Handlungsfähigkeit, die Deutschland sich damit eigentlich im Grunde genommen besorgt hat.
Da muss ich ein bisschen an die Worte von Wolfgang Schäuble denken. Der hat mal als Finanzminister gesagt, der französische Finanzminister ist mein Freund, egal wie er heißt. Und ich glaube, dass das ein ganz gutes Motto ist für eine Bundesregierung, nämlich, dass sie auf alle Fälle die Beziehung mit Frankreich, egal wer da an der Macht ist, prioritär behandeln muss. Und das kann man sich für die nächste Regierung nur wünschen. Vielen Dank, Herr Mölling, für das Update. Das war die Lage international für heute. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, am kommenden Freitag, 20. Dezember. Bis dahin, Herr Mölling, und Ihnen erstmal einen schönen dritten Advent.
Ihnen auch. Schönes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.